Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 75. Liebe Hörerinnen und Hörer, die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich die Formnext, die Leitmesse zur additiven Fertigung in Frankfurt. Sie ist unlängst, Mitte November war es zu Ende gegangen und ganz offen, ich fand sie wieder toll. Was ich persönlich am liebsten mag, ist diese beinahe familiäre Atmosphäre. Viele Besucher und Aussteller kennt man zumindest vom Sehen. Und wen man noch nicht kennt, den lernt man eben kurzerhand über Dritte kennen. An dieser Stelle geht ein Gruß und ein herzlicher Dank raus an die begnadeten Networker Dr. Stefan Bayer, Dr. Bernhard Langefeld und Dr. Erik Klemp. Dank solcher Vermittlungen bin ich in diesem Jahr auch bei Quantica gelandet, einem jungen Unternehmen aus Berlin. Offen gesagt, ohne Schubs von Dritten wäre ich wahrscheinlich vorbeigegangen. Zu sehen war nämlich nur ein schwarzer, fast monolithischer Drucker, der, ja weiß ich auch nicht, weder Desktop-Format noch Shopfloor-Size hat. Irgendwie in between. Ansonsten keine leuchtenden Logos, kein Tamtam, noch nicht mal Freibier. Sondern nur ein paar karge Meter am Gemeinschaftsstand der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Warum reden wir heute trotzdem drüber? Weil der Drucker Sachen kann, die bisher unmöglich waren. Konkret, er jettet hochviskose, also sehr zähflüssige Materialien. Wie das funktioniert und wozu das gut ist, kann uns kaum jemand besser erklären als mein heutiger Gast. Er ist uns aus der Hauptstadt, konkret aus Köpenick, zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen den COO, also den Leiter des operativen Geschäfts von Quantica, Marcel Strobel. Hallo Herr Strobel, stellen Sie sich bitte zunächst selbst kurz vor.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Marcel Strobel, ich bin 49 Jahre alt. Bevor ich vor knapp 4 Jahren zu Quantica stieß, war ich 20 Jahre in einem großen deutschen Handelskonzern tätig. Zuerst als Leiter des Produktmanagements und danach als Geschäftsführer einer produzierenden Tochtergesellschaft in den USA. Quantica hat im Sommer dieses Jahres sein 5-jähriges Jubiläum gefeiert und zeichnet sich vor allem dadurch aus, mit mehr als mittlerweile 60 Entwicklern einen innovativen Druckkopf entwickelt zu haben. Und zu Ihrer Information, das Freibier am Stand von Berlin Partner gibt es jeden Tag ab 17 Uhr.
Oh, dann habe ich das verpasst, sorry. Komme ich nächstes Jahr wieder, komme ich drauf zurück. Sie haben mir das jetzt angeboten, vor Zeugen. Ich werde da sein.
Unbedingt.
Zurück zum Thema. In der Einleitung habe ich es verraten. Wir werden hochviskose Kunststoffe per Material Jetting in Form bringen. Das schreit nach der ersten, vielleicht ziemlich doofen Frage, warum machen wir das? Es wäre doch viel, viel einfacher, wässrige Lösungen durch Druckköpfe zu treiben und dann auszuhärten. Warum also dieses zähflüssige Zeug?
Genau, das ist der Punkt. Wässrige Lösungen können heute durch handelsübliche Druckköpfe gestrahlt werden. Allerdings, je niedriger die Ausgangsviskosität, desto niedriger ist auch die mechanische Funktionalität des Objektes, nachdem es ausgehärtet wurde. Wir streben danach, durch Inkjet 3D-Druck hochfunktionale Objekte drucken zu können. Und das setzt voraus, dass wir mit einer sehr hohen Viskosität im Ausgangsstadium starten.
Okay, wie viskos ist denn hochviskos? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das, was jeder andere Inkjet 3D-Drucker auf der Welt kann, befindet sich in etwa in der Viskosität von Wasser. Weil das ist genau die Historie von diesen Druckköpfen. Alle Druckköpfe, die Sie heute in 3D-Inkjet-Druckern vorfinden, sind Nachfahren der Druckköpfe, die Sie auch auf Ihrem Schreibtischdrucker wiederfinden. Und dessen einzige Aufgabe ist es, wässrige Lösungen auf Papier zu drucken. Wir wollen aber funktional drucken und wir drucken in der Viskosität ungefähr von dickflüssigem Honig.
Dieser dickflüssige Honig bzw. diese Kunststoffe, was sind das für Kunststoffe? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Das sind größtenteils Polyacrylate, die mit Fotoinitiatoren versehen sind, sodass sie sich unter UV-Licht aushärten.
Okay, wo kann man die kaufen? Klingt ziemlich speziell.
Ist es aber gar nicht. Es gibt im Groben 7 verschiedene Technologien für Additive Manufacturing. Eine dieser Technologien ist der DLP- oder SLA-Druck, die bereits heute mit fotoinitiierten Polyacrylatsystemen arbeiten. Und genau diese Harze können wir so verdrucken, dass wir Objekte herstellen können, die sich aus mehr als nur einem Material zusammensetzen.
Dazu kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns noch kurz bei den offensichtlich frei verfügbaren Materialien bleiben. Ich tatsächlich auch überall die Materialien, die ich überall kaufen kann, kann ich die auch in Ihrem Drucker verwenden? Sprich, Ist das ein materialoffenes System oder muss ich spezielle Quantica-Materialien kaufen?
Das kommt darauf an, welches System Sie erwerben wollen. Quantica wird nächstes Jahr ein offenes System für vor allem Researcher in den Markt bringen. Und dieses System kann mit frei verfügbaren Materialien der Wahl befüllt werden. Und zu einem späteren Zeitpunkt nächstes Jahr werden wir ein validiertes System in den Markt bringen, welches mit von uns qualifizierten Kunststoffen, also Polyacrylaten, ausgestattet sein wird, für die wir dann auch die notwendigen Druckparameter zur Verfügung stellen.
Okay, sind auch gefüllte Kunststoffe druckbar? Falls ja, womit sind die gefüllt, welcher Füllgrad und so weiter? Schildern Sie bitte mal.
Das, was wir bisher bereits gedruckt haben, sind gefüllte Polyacrylate mit bis zu 75% Feststoffanteil, wobei die Feststoffe bis zu 5 Mikrometer, 6 Mikrometer groß sein können. Das ist immer eine Frage der Geometrie der Füllstoffe. Und die Füllstoffe können sowohl metallische sein, sodass zum Beispiel elektrische Funktionalitäten erzeugt werden können, aber auch Keramiken oder Glaspartikel, sodass bestimmte mechanische Eigenschaften erzielt werden können.
Okay, Sie hatten es, glaube ich, schon angedeutet. Es lassen sich auch mehrere Kunststoffe in einem Bauteil verarbeiten. Ist das richtig?
Genau, das ist der einzige Existenzgrund für Inkjet. Ansonsten würde man mit DLP und SLA-Druck ja genau die Objekte drucken können, die man wollen würde, wenn man denn nur ein Material in einem Objekt beinhaltet haben wollen würde. Aber in dem Moment, wo Sie in Richtung mehr Funktionalität oder mehr Farbigkeit bis hin zur fotorealistischen Auflösung denken, gibt es kein anderes System als das Tintenstrahlen.
Wie viele Materialien können Sie denn parallel einspeisen bzw. zu einem Bauteil verfestigen?
Also theoretisch ist das unbegrenzt. Es ist nur eine Frage, wie viele Druckköpfe man hintereinander anordnet. Die beiden Systeme, die Quantica nächstes Jahr in den Markt bringen wird, sowohl das offene als auch das validierte System, werden beide jeweils bis zu 7 Druckmodule beinhalten, sodass bis zu 7 Materialien gleichzeitig in ein und dasselbe Objekt gestrahlt werden können.
Lassen Sie uns mal über Produkte reden. Was lässt sich mit Ihrer Technologie beispielsweise herstellen, was bisher kaum herstellbar war?
Herstellbar war in der Vergangenheit so ziemlich alles, aber halt nicht mehr Materialik. Wenn Sie in den einmaterialigen Bereich schauen, dann können Sie heute bereits Zahnprothesen mit DLP und SLA drucken, aber halt nur einfarbige. Dadurch, dass wir SLA und DLP-Materialien drucken können, können wir fotorealistisch erscheinende Dentalprothesen zum Beispiel drucken oder eben auch Objekte, die mehrere Funktionen in sich beinhalten, zum Beispiel isolierende oder leitfähige Komponente, sodass am Ende des Tages auch komplette Elektroniken wie Leiterplatten denkbar sind.
Spannend, aber kann ich sowas nicht auch per modernen Filamentmaschinen herstellen?
Nicht unbedingt, denn Ihnen fehlen einige Kriterien. Zum einen, alles das, was mit Filament gedruckt wird, sind Thermoplastiken. Mit dem Vor- und dem Nachteil, dass es Thermoplaste sind. Das heißt, die mechanischen Eigenschaften gehen nicht über das hinaus, was Sie heute spritzgießen können. Der zweite Punkt ist, Sie können diese nur sehr schwer funktionalisieren. Also Sie können keine Thermoplaste spritzen, die von sich aus so leitfähig sind, wie Sie die Materialien aus einem Tintenstrahldrucker herausdrucken können. Und als letztes, es ist die Auflösung. Wir befinden uns auf der Ebene, dass wir Tropfen für Tropfen entscheiden können, mit welchem Material es gedruckt wird. Bei Filamenten deponiert man eine Raupe und die Raupe beinhaltet nur ein und dasselbe Material und Sie können nicht innerhalb einer Raupe die Materialien wechseln.
Perfekt, habe ich verstanden. Lassen Sie uns über Technologie reden. Wie funktioniert das technisch? Worin unterscheiden sich Ihre Druckköpfe von denen in meinem Bürodrucker bzw. in denen der etablierten Material Jetting Anbieter?
Quantica hat in seinen ersten Jahren versucht, die vorhandenen Druckköpfe so zu modifizieren, dass sie höhere Viskositäten jetten können. Es hat aber nicht funktioniert und das liegt an der Konstruktionsweise bestehender Druckköpfe. Daher hat Quantica sehr viel Aufwand darin verwendet, das Prinzip des Druckkopfes neu zu erfinden. Und wir sind bei einem Prinzip gelandet, bei dem ein Stößel mittels Piezoelementen angetrieben wird, der nicht nur akustisch druckt, sondern tatsächlich auch hydraulisch. Das heißt, unsere Druckköpfe sind miniaturisierte kleine Pumpen, die auch tatsächlich physikalisch Material fördern und somit eine höhere Viskosität strahlen können.
Stellen Sie die selbst her, diese Druckköpfe?
Bis jetzt noch im Prototypenstadium. Das ist auch einer der Vorteile der Entwicklung von Quantica, dass unsere Druckköpfe auf dem Footprint einer Garage mittels mechanischer Produktionsmethoden fast komplett selbst herstellbar sind. Aber wenn wir in die Serienreife gehen, haben wir einen der größten Druckkopfhersteller gewinnen können, damit er uns diese Druckköpfe herstellt.
Okay, dann lassen wir uns die Druckköpfe ein bisschen genauer anschauen. Welchen Durchmesser haben die Düsen?
Je nach Material zwischen 40 und 70 Mikrometer, üblicherweise aber zwischen 50 und 60.
Okay, und wie viel dieser Düsen sind in einem Drucker?
Ein Drucker beinhaltet bis zu 7 Druckköpfe und jeder Druckkopf beinhaltet 96 Düsen im Moment. Und das ist eines unserer größten Entwicklungsprojekte, gerade diese Anzahl der Düsen pro Druckkopf weiter zu erhöhen.
Okay, und jeder Druckkopf ist aber immer nur für ein Material zuständig, oder?
Genau. Wie in Ihrem Desktop-Tintenstrahldrucker. Sie haben eine Patrone für eine Farbe und an dieser Patrone befindet sich der Druckkopf.
Sie haben es gesagt, die Tropfen sind ziemlich fein, die Sie ausbringen können. Selbst wenn sie gefüllt sind, wie fein sind sie denn?
Sie sind so fein, dass wir fotorealistisch mit 600 dpi drucken können. Das heißt, der Durchmesser eines Tropfens befindet sich zwischen 40 und 50 Mikrometer oder in Volumen gerechnet um die 125 Picoliter.
Das klingt sehr, sehr fein. Entsprechend langsam dürfte Ihr Drucker sein. Verraten Sie uns die Ausbringungsmenge bzw. die Aufbaurate. Was ist da maximal möglich?
Unser Ziel ist es, in einer absehbaren Zeit nicht langsamer als DLP und SLA zu sein. Im Moment befinden wir uns im einstelligen Kubikzentimeter pro Minute Bereich. Das heißt bis zu 100 Kubikzentimeter in einer Stunde.
Dann beschreiben Sie doch bitte mal den Druck und den Aushärteprozess. Es muss ja nach jeder Schicht muss ja ausgehärtet werden, sonst zerfließt mir das Bauteil ja wieder. Beschreiben Sie diesen Prozess bitte mal Schritt für Schritt.
Sie haben vollkommen recht. Wir müssen nach jeder Schicht aushärten und zwar nicht nur nach jeder Schicht, sondern sogar nach jeder Linie. Die Druckköpfe haben 96 Düsen. Das ist nicht die Auflösung, die das gedruckte Objekt am Ende des Tages haben kann. Das heißt, wir haben einen Abstand zwischen den Düsen, der größer ist als die Auflösung im gedruckten Objekt. Das heißt, wir brauchen mehrere Überfahrten, um eine Lage zu drucken, damit eine Lage vollständig gefüllt ist. Und bei jeder Überfahrt wird das, was deponiert wurde, direkt ausgehärtet, damit der nächste Tropfen, der in Nachbarschaft zum vorher gestrahlten Tropfen deponiert wird, nicht mit diesem verfließt, sondern eine Phasengrenze bildet, die dann zwar durch gemeinsame weitere nachfolgende Aushärteprozesse ineinander diffundiert, aber nur so können wir eine fotorealistische Auflösung erzeugen. Das heißt, wir drucken in Linien durch mehrere Überfahrten eine komplette Lage, drucken bei jeder Überfahrt jede gedruckte Linie aus und stapeln so die nacheinander gedruckten Lagen übereinander, sodass ein dreidimensionales Objekt entsteht.
Womit wird ausgehärtet?
Mit ultraviolettem Licht, mit je nach Harzsystem zwei unterschiedlichen Wellenlängen. Aber es ist im handelsüblichen DLP- und SLA-Bereich, also zwischen 385 und 405 Nanometer.
Okay, Sie bringen also sehr viele, sehr feine Tropfen sehr schnell aus und härten sofort immer wieder aus, wirft die Frage auf, sind irgendwann Stützstrukturen nötig? Ab wann sind die nötig?
Ja, die sind absolut notwendig, da wir ja von unten nach oben das Objekt bauen. Und in dem Moment, wo wir eine bestimmte Steigung haben, also alles über 90% mit Überhängen, dieses Material muss gestützt werden, weil im ersten Moment wird ja ein flüssiger Tropfen gestrahlt. Und der vermag leider nicht im Raum zu schweben und darauf zu warten, ausgehärtet zu werden, sondern der muss mechanisch auf irgendeiner Unterlage abgelegt werden. Und diese Unterlage ist die Stützstruktur.
Woraus bestehen Ihre Stützstrukturen?
Das kommt auf die Anwendungsfälle drauf an. Und zwar vor allem, ob es biokompatible Stützstrukturen sein sollen oder in welcher Weise diese aufgelöst werden sollen. Es gibt mechanisch ablösbare Stützstrukturen, sowohl als auch wasserlösliche. Und je nach Anwendungsfall wählen wir das Passende.
Wie groß ist denn der Bauraum?
Für beide Systeme, sowohl das offene als auch das validierte System, ist der Bauraum ca. 210 x 210 x 100 mm.
Und das soll so bleiben?
Auf gar keinen Fall. Das ist einer der ganz großen Vorteile von Tintenstrahl, dass die Bauräume nicht technologisch begrenzt sind. Das heißt, man kann jeden vernünftigen Tintenstrahldrucker in seinem Bauraum vergrößern, ohne dass man irgendwelche anderen Downsides kassiert, außer der, dass der Druck länger dauert. Aber physikalisch sind keine Grenzen gesetzt.
Entspannt. Gibt es schon erste Kunden?
Ja, vor allem Research Center und Materialentwickler. Wir haben bereits in den letzten 2 Jahren an einige Materialentwickler die ersten Prototypen, die noch ohne Motion-System ausgestattet waren, verschickt, einfach nur, damit unterschiedliche Harze qualifiziert werden können. Und die ersten offenen Systeme werden an deutsche Forschungsinstitute und Materialentwickler und Applikationsentwickler wie Fraunhofer oder auch die Firma Rehau gehen.
Das sind die Kunden. Lassen Sie uns auf die andere Seite gucken, auf die Wettbewerbsseite. Gibt es Wettbewerber, die eine vergleichbare Technologie anbieten, beziehungsweise die ebenfalls hochviskose Materialien verarbeiten können?
Hochviskos wird einiges genannt, ist es aber selten. Um in Zahlen zu sprechen, das, was der Wettbewerb heute strahlen kann bei Drucktemperatur, befindet sich zwischen 15 und 20 Millipascal-Sekunden. Es gibt einen Hersteller eines Druckkopfes, der erfolgreich 70 bis 90 Millipascal-Sekunden strahlen kann. Und wir sind bei weit über 380 Millipascal-Sekunden, also ungefähr Faktor 15 zwischen uns und dem Rest. Und da wir die einzigen sind, die ihre Druckköpfe selber entwickeln und alle anderen auf das zurückgreifen müssen, was im freien Markt erhältlich ist, sind alle anderen Tintenstrahldrucker mit genau diesen marktüblichen Tintenstrahldruckköpfen ausgestattet, zum Beispiel die der Firma Stratasys und Mimaki, die aber limitiert sind in der Viskosität der Harze, die sie strahlen können.
Klingt sehr gut und ist wahrscheinlich entsprechend teuer. Deshalb lassen wir uns über Geld reden. Was kostet Ihr Drucker? Ist die Software dabei? Was kosten die Verbrauchsmaterialien? Zahlen bitte.
Ja, verblüffenderweise ist er nicht so teuer, wie man meinen könnte. Also keine Faktor 15, wie es die Leistungsfähigkeit wäre. Im Gegenteil, dadurch, dass wir den Drucker selber entwickelt haben, wir sind bei Quantica jetzt über 60 Kollegen. Die meisten davon sind Entwickler und wir haben alles von Grund auf neu entwickelt und konnten so von Anfang an auf Design vor Kost achten, wird unser offenes System sich im Bereich von ca. 90.000 Euro bewegen und das validierte System im Bereich von ca. 50.000 Euro, inkludiert die von uns selbst entwickelte Software. Und bei den Verbrauchsmaterialien wird es so sein, dass wir, da wir von Anfang an ja offen sein werden, die Materialien empfehlen können, die es im freien Markt gibt. Und da bewegen sich die Preise zwischen 30 und 300 Euro pro Liter. Einige hochperformante Harze bewegen sich allerdings im Preis von 700 bis 1000 Euro.
Wann kann ich die neueste Version, die offene Version, NovoJet Open heißt sie, wann kann ich die kaufen?
Unser Ziel ist es, und das ist ein sehr sportliches, im ersten Quartal 2024 die Aufträge zu sammeln und dann auch gegen Ende des ersten Quartals auszuliefern.
Prima, Herr Strobel. Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Sie ist zweiteilig. Der erste Teil lautet, wo steht Quantica in 5 Jahren? Und viel spannender, was wird das in Ihren Augen bis dato beste bzw. erfolgreichste Produkt sein, was auf Ihren speziellen Maschinen hergestellt wurde?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir im Rahmen der Entwicklung festgestellt haben, dass die Technologie unserer Druckköpfe nicht nur im 3D-Druck sehr spannend ist. Wir können mit diesen Druckköpfen unter anderem auch Siebdruckpasten, die im 2D-Druck eingesetzt werden, strahlen, was zur Digitalisierung heute noch analog durchgeführter Druckprozesse führen könnte. Und es ist aus meiner Sicht vor dem Hintergrund einer 5-Jahres-Betrachtung unvorhersehbar, ob wir erfolgreicher im 2D- oder im 3D-Druck sein werden. Deswegen würde ich im Moment keine Wette darauf setzen, was von beiden das Rennen in 5 Jahren gemacht haben wird. Das, worüber ich mich aber sehr freuen würde, wäre, wenn vor allem im Dental-, Hörgeräte- und Elektronikbereich erfolgreiche Projekte realisiert werden konnten in Form von Funktionsintegration, lokalisierter Produktion, damit wir nicht mehr allzu viel über die Kontinente hinweg schiffen müssen.
Okay, prima, spannende Perspektiven. Ich werde das verfolgen und wie gesagt, nächstes Jahr Bier bitte kalt stellen, hole ich mir ab.
Ja.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 75. Es war übrigens die letzte in diesem Jahr. Ich verabschiede mich in die Weihnachtspause. Ich hoffe, wir hören uns alle gesund und munter im Januar wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen schon mal schöne Feiertage. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcasts und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche@vdi-nachrichten.com. S und Asche direkt zusammengeschrieben, also gelesen Sasche. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.